Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln, die fallen in eine Zeit, in der die Inzidenzen hoch sind und in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen, das muss jetzt nicht unbedingt ein entspannter Sommer werden, nur weil wir uns das halt vorgenommen haben, es sei jetzt mal wieder an der Zeit. In diese Zeit fällt auch eine Anhörung von Fachleuten zur Frage einer allgemeinen Impfpflicht, zu den verschiedenen Vorschlägen, die ja da immer noch auf dem Tisch liegen. Informationen von Gregor Lischka.
Ende letzter Woche hat der Bundestag zum ersten Mal über die Gesetzesentwürfe und Anträge zu einer möglichen Impfpflicht diskutiert. Insgesamt 5 Vorlagen reichen von einer Impfpflicht ab 18, einer verpflichtenden Impfberatung bis hin zur Ablehnung jeglicher staatlicher Vorgaben. Heute beriet der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags über die jeweiligen Gesetzesentwürfe. Dazu wurden auch Sachverständige angehört, unter anderem die Virologin Melanie Brinkmann.
Es ist damit zu rechnen, dass es zu weiteren Infektionswellen kommt. Dies können weitere Infektionswellen sein mit veränderten Varianten, ausgehend von der Omikron-Variante. Was aber auch passieren kann, ist, dass neue Varianten entstehen. Und daher ist es nach wie vor wichtig, die Impflücke zu schließen.
Eine allgemeine Impfpflicht könnte aber auf verfassungsrechtliche Probleme stoßen. Josef Franz Lindner, Professor für öffentliches Recht an der Universität Augsburg.
In der gegenwärtigen Situation würde eine Impfpflicht auf Vorrat gewissermaßen ins Blaue hinein darstellen, da wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, ob und inwieweit tatsächlich dann im Herbst eine neue Welle, eine gefährlichere Welle mit einem problematischeren Virus kommt. Jetzt eine Impfpflicht ins Blaue hinein einzuführen, halte ich für verfassungsrechtlich problematisch.
Stattdessen schlug Lindner vor, den rechtlichen Rahmen für den Herbst vorzubereiten, damit dann bei Bedarf schnell eine Impfpflicht eingeführt werden könne. Christine Falk von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie verwies gegenüber dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags allerdings auf den Zeitdruck, der auf einer breit angelegten Impfkampagne liegen würde.
Diese Zeitschiene braucht einfach mindestens 4 Monate, bis nach der dritten Impfung dieser Schutz, unter anderem auch vor Ansteckung, aber vor allem vor einem schweren Verlauf und vor Tod gewährleistet ist. Das bedeutet, wenn man zu spät beginnt, dann läuft die Zeit davon. Also eigentlich würde man sich daraus ergeben, dass die Impfkampagne rechtzeitig vor dem Herbst stattfinden soll.
Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen lehnt die aktuellen Entwürfe zur Einführung einer Impfpflicht ab. Diese seien aus praktischen Gründen nicht umsetzbar. Derzeit herrsche in Europa ein akuter Papiermangel und somit fehle Material für die rund 120 Millionen Schreiben, die zur Information der Versicherten vorgesehen sind, hieß es dazu heute Morgen in einer Stellungnahme. Der Wert der sogenannten 7-Tage-Inzidenz stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts heute wieder leicht auf 1714. Die Lage in den deutschen Krankenhäusern ist laut Professor Christian Karagiannidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, allerdings vergleichsweise stabil. Der Anteil an Covid-Patienten auf den Intensivstationen liegt im Moment bei knapp 10,4%.
Und das bedeutet im Moment, dass wir so ungefähr 2.500 Patientinnen auf den Intensivstationen liegen haben und die Zahl derjenigen, die reinkommt und wieder rausgeht, die ist ungefähr gleich, sodass wir uns im Moment in einem Steady State bewegen, der auch für die Kliniken auf einem akzeptablen Niveau ist.
So Karagiannidis, Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, heute Morgen im Deutschlandfunk. Dennoch, so Karagiannidis weiter, würden viele Krankenhäuser aktuell unter großen Personalsorgen leiden.
Weil unglaublich viele Mitarbeiter, und das ist ein Maß, wie ich es bisher in meiner Karriere noch nicht gesehen habe, zeitgleich ausfallen mit einer Corona-Infektion oder weil die Kinder infiziert sind oder weil jemand betreut werden muss.
Wegen der weiterhin dynamischen Pandemie sollen die Krankenhäuser auch weiterhin finanzielle Hilfen vom Bund erhalten. Das sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wird ein Patient mit einer Corona-Infektion länger als 2 Tage im Krankenhaus behandelt, erhalten die Kliniken dafür einen Vergütungsaufschlag. Die bisherigen Regelungen dafür waren letzte Woche mit dem Ende der endemischen Notlage nationaler Tragweite ausgelaufen.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Gregor Lischka. Und ja, diese eine Expertenmeinung, die vorab schon die Runde gemacht hat, die der Kollege da auch genannt hat, die hätte mich ehrlich gesagt am 1. April nicht so richtig verwundert. Die gesetzlichen Krankenkassen, die sagen, man sei prinzipiell nicht gegen eine Impfpflicht, aber die könne am Papiermangel scheitern. Am Papiermangel Ja, offensichtlich herrscht Papiermangel in Europa und dann kann man natürlich die ganzen Aufforderungsschreiben nicht verschicken. Das könnte lustig sein, wenn es nicht irgendwie auch ein bisschen traurig wäre. Hat uns Corona also doch nicht voll digitalisiert und flexibel zurückgelassen, sondern bräsig bürokratisch wie eh und je? Darüber wollen wir nachdenken mit dem Soziologen Armin Nassé. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Nassé, haben Sie sich den aktuellen Stand Ihrer Corona-Warn-App heute schon ausgedruckt?
Ja, natürlich. Ich drucke jeden Abend das Internet aus. Man weiß ja nicht, was nachts passiert.
Das ist sehr vorbildlich. Vielleicht könnten Sie die Rückseite dann ja noch der Krankenkasse zur Verfügung stellen. Aber im Ernst, ist das, so sehr man sich vielleicht auch darüber lustig machen kann, nicht eigentlich ein solidarisches Zeichen? Also bevor wir alle in die digitale Zeit mitnehmen, bleiben wir einfach da, wo wir sind, in der vordigitalen Zeit.
Naja, vieles in Deutschland ist tatsächlich auch noch in der vordigitalen Zeit. Es gibt zwar inzwischen gesetzliche Grundlagen, etwa das Online-Zugangsgesetz, das Deutschland, glaube ich, verpflichtet, bis zum Ende dieses Jahres tatsächlich Zugang zu Verwaltungsleistungen, und zwar auf allen Ebenen, auch digital zu ermöglichen. Aber die Pandemie hat ja durchaus gezeigt, dass diese Querschnittsaufgabe tatsächlich noch nicht so richtig weit gediehen ist und vieles auf Papier, per Fax, per Brief oder, was noch schlimmer ist, womöglich mit Hilfe unterschiedlicher digitaler Lösungen, die dann nicht miteinander kompatibel sind, zu bewältigen. Da sind wir in Deutschland tatsächlich nicht so weit, wie das einige andere Länder tatsächlich sind.
Jetzt ist es ja immer einfach, sich dann über die Politik lustig zu machen. Aber ist das ist ja im Endeffekt auch eine Sache, wo jede und jeder sich vielleicht ein bisschen dann doch noch bewegen muss. Also ich habe zum Beispiel diese Tage auch ein Aufforderungsschreiben per Post von meiner Bank bekommen, dass ich doch endlich mal auf die elektronisch hinterlegten Briefe antworten soll. Ja, also das heißt, offensichtlich hat irgendwie diese Post, wenn dann mal was im Briefkasten ist, doch noch eine größere Dringlichkeit einfach.
Ja, das ist in der Tat so. Und diese Art von Stofflichkeit, die das Papier hat, die wird womöglich in manchen Alltagspraktiken, die wir haben, in den digitalen Lösungen nicht so richtig mitgesehen. Wobei man sagen muss, das hat sich doch inzwischen sehr, sehr stark geändert. Aber ich meine, Ihre Bank ist eigentlich relativ schlau. Ja, wenn Sie sozusagen nicht auf das Digitale gucken, dann muss man auch das Medium wechseln und dann passiert es womöglich doch. Und diese Mischform ist ja ein Hinweis darauf, dass es in der Tat, wie Sie sagen, etwas ist, was in die Alltagspraktiken mit eingehen muss. Und da haben wir wahrscheinlich doch so etwas wie ein Problem ist vielleicht übertrieben, aber womöglich zu wenig Problembewusstsein. Ich glaube, dass Digitalisierung für viele einfach heißt, dass das, was es schon gibt, jetzt am Rechner passiert. Wenn man digitale Transformation machen will, dann muss man sich zunächst mal die Frage stellen, welches Problem man damit eigentlich lösen will. Das ist nicht nur das Zugangsproblem, sondern auch Kompatibilitätsprobleme und Ähnliches. Und da ist eine ganze Menge zu machen. Also eines der interessantesten Bücher, die es zurzeit gibt, heißt Träge Transformation von Friesike und Spreu. Dass die sich genau damit beschäftigen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Mischung. Ja, es geht um Transformation, die ist aber träge, weil man zum Teil nicht genau definiert, wo das Problem eigentlich liegt.
Und ja auch nicht so richtig, wo die Lösung dann ist. Denn in all den digitalen Wegen, die wir gerade haben, kann sie doch eigentlich nicht liegen, weil wir da so viel zugemüllt werden. Also bräuchten wir im Endeffekt auch noch einen neuen dringlichen Briefkasten, der uns eben sagt, da musst du wirklich hingucken.
Ja, da musst du hingucken, heißt ja auch, da kannst du hingucken. Also man würde sich doch wahrscheinlich eine sinnvolle Lösung an der Schnittstelle zwischen Bürger und Verwaltung, aber auch zwischen unterschiedlichen Verwaltungen so vorstellen, dass es tatsächlich so etwas wie relativ auch ästhetisch einheitliche Formen gibt. Also der Brief zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eigentlich immer gleich aussieht. Der ist mal kleiner, mal größer. Man weiß aber ungefähr, wie das funktioniert. Bei den digitalen Lösungen, da gibt es ja durchaus einen Wildwuchs. Und das ist natürlich in der Unternehmenswelt vielleicht in Ordnung, da gibt es mehr Varianz, aber bei Verwaltungen würde man doch erwarten, dass etwa Portale, bei denen also Bürgerinnen und Bürger zur Verwaltung gehen oder zwischen Verwaltungsstellen Formen da sind, die dadurch, dass sie einheitlicher sind, beziehungsweise eine einheitliche Ästhetik haben, dann auch besser eingeübt werden können und damit auch implementierbar sind. Eigentlich ist es relativ simpel, ja, sowas wie eine Technologie wie ein Automobil, das setzt sich vor allem dadurch durch, dass es außen unterschiedlich aussieht, damit man damit angeben kann, aber die Bedienungsformen sozusagen sehr ähnlich sind. Das hat sich ja doch weltweit durchgesetzt, welche Pedale wofür sind und wie die angeordnet sind. Sowas kennen wir bei der Digitalisierung leider noch nicht. Es hört sich banal an, wenn man das so beschreibt, aber diese Querschnittsaufgabe, die hat mehr Wildwuchs, als es eigentlich vertragen kann.
Es ist ja auch wunderbar sorglos und ungefährlich eigentlich. Also ich meine, natürlich gibt es auch, wenn man sich das vorstellen kann, böse Sorten von Briefen. Aber im Endeffekt weiß ich dann doch meistens, ich kann die gefahrlos aufmachen. Das ist ja bei digitaler Kommunikation eben nicht mehr so.
Aber das gehört ja zur Kompetenz auch entsprechend dazu, entsprechende Schutzvorrichtungen einzubauen. Es ist ja nicht so, dass man diese Probleme nicht bearbeiten kann. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist eine andere Kompetenz als für die andere Form, also die schriftliche bzw. die briefliche Form der Kommunikation. Da müssen sich natürlich die Fachleute auch damit beschäftigen. Und das ist ja technisch alles möglich. Ich meine, es gibt ja unglaublich viele Dinge, die wir elektronisch machen. Denken Sie an den elektronischen Zahlungsverkehr, denken Sie an Bankgeschäfte, die man elektronisch macht. Das ist ja alles möglich. Die spannende Frage ist nur, ob man es tatsächlich auch dorthin kriegt, wo die Verwaltungsleistungen eine Rolle spielen. Wenn man das Beispiel des Impfens nochmal aufnimmt, dann will man natürlich, dass diese Informationen nicht falsch weitergegeben werden. Dann will man natürlich, dass das nicht von anderen lesbar ist. Und da das technisch möglich ist, kann es eigentlich nur am Willen und an der Kompetenz derer liegen, die das entsprechend umsetzen müssen. Und da haben wir in Deutschland tatsächlich ein Verwaltungsproblem. Es gibt ja verschiedene Akteure zurzeit, die Papiere dazu schreiben, dass die Querschnittsaufgabe Digitalisierung in der Verwaltung wirklich sehr schnell angegangen werden muss, wenn wir einige gesellschaftliche Probleme lösen müssen. Zum Beispiel die Geschwindigkeit von Bewilligungsverfahren für die Klimabearbeitung. Es hört sich jetzt so an, als wären das zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wenn die Dinge zu lange dauern, dann dauern sie zu lange. Hört sich wie eine Tautologie an, aber stimmt trotzdem. Ja.
Der Soziologe Armin Nassé war das über, ja, was wir noch zu tun haben auf dem Weg in eine digitale Gesellschaft. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.